SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Bis Sonntag werden wir noch mit den Floskeln, Phrasen und Worthülsen klarkommen müssen, die im Wahlkampf so üblich sind. Davon gab es gestern Abend auch wieder eine Menge, als die Spitzenkandidaten der Parteien in der ARD-Wahlarena Fragen des Publikums beantworten mussten. Die Themen reichten von der Frage zu Entlastungen bei Steuern und Abgaben über die Pflege bis zur Klimapolitik. Nicht jeder bekam die gleichen Fragen. Kontroversen wie bei anderen Wahlsendungen blieben daher weitgehend aus. Hans-Joachim Viehweger.
Friedrich Merz will deutliche Einschnitte beim Bürgergeld und nimmt dafür eine mögliche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Kauf. In der ARD-Wahlarena bekannte sich der Kanzlerkandidat der Union zum Klimaschutz, forderte hier aber technologieoffene Lösungen anstelle von staatlichen Vorgaben zu Heizungen oder Autos. Das griff Robert Habeck von den Grünen auf. Hinter der Forderung nach Technologieoffenheit verberge sich ein Angriff auf die Klimaziele. Wenn aber Deutschland umfalle, werde auch Europa beim Klimaschutz umfallen. Dann ist es vorbei mit dem Kampf gegen die globale Erderwärmung, so Habeck wörtlich. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte soziale Fragen in den Mittelpunkt. Er warb erneut für eine Rentengarantie. Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Verhältnis Europas zu den USA empfahl Scholz eine klare Haltung. Widerspruch sei nötig bei der Ankündigung von Zöllen, aber auch wenn ein US-Vizepräsident sich in den deutschen Wahlkampf einmische und sage, extrem rechte Parteien seien nicht so schlimm. Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, betonte, ihre Partei fordere nicht den Austritt aus der EU, sondern die Rückverlagerung von Kompetenzen aus Brüssel in die nationalen Parlamente.
Ein Flugzeug von Delta Airlines hat sich bei der Landung auf dem Flughafen Toronto-Pearson in Kanada überschlagen und ist auf dem Rücken zum Liegen gekommen. Alle Fahrgäste haben überlebt, mindestens 18 sind aber verletzt. Unsere Korrespondentin Giselle UK berichtet.
Es ist eine Szene, die an einen Actionfilm erinnert. Ein Flugzeug der Delta Airlines liegt kopfüber auf dem verschneiten Rollfeld des Flughafens Toronto-Pearson und wird von Rettungskräften abgespritzt. Die Maschine hat sich bei der Landung überschlagen. Bei der Drehung ist mindestens ein Flügel abgebrochen. In dem Flugzeug, das gerade aus der US-amerikanischen Stadt Minneapolis kam, saßen 80 Passagiere. Wieso sich die Maschine überschlagen hat, ist noch völlig unklar. Nach Angaben des kanadischen Wetterdienstes wehte zur Zeit des mutmaßlichen Unfalls ein starker Wind mit Böen von mehr als 50 Kilometern pro Stunde. Erst vor wenigen Wochen hatte der Zusammenstoß einer Passagiermaschine mit einem Helikopter in Washington zu einem schweren Unfall mit mehr als 60 Toten geführt.
Die mexikanische Präsidentin Sheinbaum will juristisch gegen Google Maps vorgehen. Seit US-Präsident Donald Trump den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenannt hat, wird die Meeresbucht bei dem Online-Kartendienst unterschiedlich benannt, je nachdem, von wo aus der Name aufgerufen wird. Christian Röhnspieß.
Google Maps hat auf die Anordnung aus dem Weißen Haus reagiert und nennt das Gewässer seitdem bei Zugriffen aus den USA Golf von Amerika, bei Zugriffen aus Mexiko Golf von Mexiko und für den Rest der Welt werden beide Bezeichnungen angezeigt. Der mexikanischen Präsidentin reicht das nicht. Sie sieht die Souveränität ihres Landes verletzt und beruft sich darauf, dass Mexiko 49% des Golfs kontrolliere, die USA dagegen nur 46 und Kuba etwa 5%. Außerdem sei der Name Golf von Mexiko seit 1607 geläufig und werde von den Vereinten Nationen anerkannt.
In der brasilianischen Küstenstadt Rio de Janeiro ist der heißeste Tag seit mehr als 10 Jahren gemeldet worden. Gestern kletterten die Temperaturen dort auf 44 Grad. Das war die höchste Temperatur, die dort gemessen wurde, seit Rio ein Klimawarnsystem eingerichtet hat. Der Bürgermeister von Rio will die Karnevalsfeiern, die auf den Höhepunkt zusteuern, zwar nicht absagen, er empfahl aber den Feiernden, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die Rettungshubschrauber des ADAC sind im letzten Jahr im Südwesten weniger Einsätze geflogen. In Baden-Württemberg waren es rund 1750 Notfälle, zu denen Helikopter des Automobilclubs gerufen wurden. Ein Rückgang um rund 4,5% im Vergleich zum Vorjahr. Deutlich mehr Einsätze für die ADAC-Flieger gab es in Rheinland-Pfalz. Hier mussten die Maschinen mehr als 7900 Mal starten, was dennoch ein Rückgang um fast 10% im Vergleich zu 2023 ist. Bundesweit am häufigsten wurde der in Ulm stationierte Rettungshubschrauber Christoph 22 alarmiert. Er startete zu mehr als 1000 Notfällen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und lockere Wolken heute bei -1 bis +7 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Ist das Partei oder kann das weg? In unserer Serie schauen wir diese Woche im Endspurt vor der Bundestagswahl die kleinen Parteien an. Die, die es am 23. Februar vermutlich nicht in den Bundestag schaffen werden. Uns interessiert, warum sind die kleinen Parteien wichtig für die Demokratie und warum engagieren sich Menschen dort? Gestern hat unsere Reporterin in Berlin die Partei beobachtet beim Wahlkampf. Da haben wir gehört von wenig Geld und Helfern, aber viel Kreativität. Heute sprechen wir mit einer Expertin über Kleinstparteien und ob es die wirklich braucht. Isabel Borucki ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität in Marburg. Sie hat uns erklärt, was Klein- oder Kleinstparteien überhaupt sind, denn eine feststehende Definition scheint es nicht zu geben.
Ja, das sind zunächst Parteien, die in der Regel Schwierigkeiten haben, die 5%-Hürde zu überwinden, also um tatsächlich in den Bundestag einzuziehen. Es sind aber auch, beziehungsweise da streiten sich die wissenschaftlichen Definitionen, von kleinen Parteien redet man auch oftmals, wenn es Parteien sind, die sich nur einem Thema widmen, etwa die Tierschutzpartei als ein Beispiel.
Am Sonntag treten 41 Parteien an, nur 7 davon haben es in der letzten Wahl in den Bundestag geschafft. Wer seinen Haken bei den kleinen Parteien setzt, verschenkt er seine Stimme?
Nun ja, aus der Perspektive eines strategischen Wählens könnte man das so sehen und sagen, man sollte beim Wählen sicherstellen, dass die Stimme auch tatsächlich so vertreten ist, dass dann die Partei, die damit gewählt wird, auch in den Bundestag einzieht. Ich denke aber nicht, dass die Stimmen insofern verschenkt sind, dass die kleinen Parteien für Diversität stehen, also für politische Vielfalt, die sie gewährleisten, indem sie eben Meinungen und Interessen vertreten, die von den großen Parteien vielleicht auch oft vernachlässigt werden. Und insofern fungieren sie als Ventil für spezifische Anliegen. Und ich würde dann nicht sagen, dass die Stimmen verschenkt sind, sondern dass man am Ende dann sieht, okay, da gibt es durchaus Potenzial für Themen, die eben an diese Parteien oder durch diese Parteien ausgedrückt werden.
Dass es Kleinparteien tatsächlich in den Bundestag schaffen, ist eher unwahrscheinlich. Das zeigen ja auch die Umfragen gerade nicht an. Könnte es dennoch Überraschungen geben?
Ich gehe die Frage mal anders an. Ich finde sehr spannend zu beobachten in den letzten Jahren in den Wahlkämpfen Volt als eine Partei, die sich dezidiert nicht als Partei sieht, sondern als paneuropäische Bewegung und insofern mit diesem paneuropäischen Grundsatz auch ein vermittelndes zwischen den Identitäten der an Europa ja beteiligten Nationen peilt, könnte man sagen, die aber gleichwohl dem Ortsprinzip, was Parteien ja brauchen, ja Untergliederungen vor Ort hat. Also man kann sich vor Ort für Volt engagieren, ist dann aber gleichzeitig an einem größeren Projekt beschäftigt beziehungsweise auch tatsächlich beteiligt. Also die Beteiligungsformate finde ich da sehr, sehr spannend. Ob das jetzt bedeutet, dass tatsächlich diese Partei auch über die 5%-Hürde kommt, wage ich zu bezweifeln. Eine andere spannende Partei in der Hinsicht ist ja auch die Piratenpartei oder auch die Partei, Sie haben sie ja bereits genannt, aber bei beiden Parteien ist fraglich, ob sie am Sonntag eben in den Bundestag einziehen werden. Ich denke eher nicht.
Bei den Wahlergebnissen am Sonntagabend ist es dann der Balken Sonstige, der die kleinen Parteien zusammenfasst und symbolisiert. Wer wählt die denn eigentlich? Sind das treue Stammwähler, junge Erstwähler oder einfach Enttäuschte?
Ja, oftmals ist es so, dass viele kleine Parteien monothematisch sind, also für ein Thema stehen, oftmals aus Bewegungen oder spezifischen Anliegen heraus entstanden, also beispielsweise Themen wie Umwelt, Digitalisierung oder Bildung. Und dementsprechend orientieren sich auch Wähler an diesen Themen und wählen dann auch diese Parteien. Also insofern kann man sagen, die Parteien selber, die kleinen, sind zwar oftmals an einzelnen Themen ausgerichtet und dementsprechend ist dann aber auch die Wählerschaft eher heterogen und eher divers. Wir wissen aber nicht wirklich genau aus der Forschung, wo jetzt die Wählerinnen und Wähler dieser Parteien herstammen.
Und ohne diese kleinen Parteien würde auch irgendwie was fehlen in der Parteienlandschaft. Was würde es denn für die Landschaft bedeuten, wenn es diese kleinen Parteien nicht mehr gäbe?
Ich denke, dann hätten wir ein gutes Stück weniger politische Vielfalt. es wäre schön, wenn man diesen Balken sonstige etwas deutlicher dargestellt bekäme. Also wenn man da quasi reinzoomen könnte und sehen könnte, wie sind denn sozusagen die Verteilungen auf die einzelnen Parteien konkret im Bereich dieser sonstigen. Das ist aber eine Reduktion, die der Berichterstattung geschuldet ist. Also insofern wäre es schon schön, da mal genauer reinzugucken. Und wenn es diesen Balken nicht gäbe, gäbe es eben, wie gesagt, die Vielfalt nicht.
Soweit Einschätzungen von Isabel Borucki. Sie ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität in Marburg.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die USA und Russland reden heute über den Krieg in der Ukraine, ohne Vertreter der Ukraine selbst. Heute treffen sich in Saudi-Arabien unter anderem der russische Außenminister Lavrov und sein US-Kollege Rubio. Was genau besprochen werden soll, sagte Lavrov gestern bei einer Pressekonferenz.
Die Präsidenten unserer Länder haben vereinbart, dass der Dialog wieder aufgenommen werden soll. Und zwar über alle Fragen, die mehr oder weniger mit der Beteiligung Russlands und der Vereinigten Staaten gelöst werden können. Deshalb hören wir unseren amerikanischen Gesprächspartnern zu. Und natürlich sind wir bereit, darauf zu reagieren.
Außer um den Krieg in der Ukraine wird es bei den Gesprächen auch um die Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten gehen. Der Abzug ausländischer Soldaten aus Afghanistan vor 3,5 Jahren war ein Hollywood-reifes Chaos. Vor allem die deutschen Einsatzkräfte standen damals nicht gut da, weil sie vom Abzug der US-amerikanischen Soldaten völlig überrascht wurden. Und mal wieder waren wir komplett von den USA abhängig. Deswegen wurde der Afghanistan-Untersuchungsausschuss eingesetzt und der stellt heute seinen Abschlussbericht vor. Oliver Neuroth.
August 2021. Die radikal-islamischen Taliban haben die afghanische Hauptstadt Kabul zurückerobert. Für viele überraschend schnell. Die Bundesregierung startet eine eilige Evakuierungsaktion, unter anderem für Mitarbeiter der deutschen Botschaft. Viele Ortskräfte bleiben zunächst zurück. Eine zentrale Frage, die der Untersuchungsausschuss beantworten wollte: Haben die deutschen Geheimdienste die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt und kam es daher zum überstürzten Abzug der Bundeswehr? Der Ausschuss hat in den vergangenen 2,5 Jahren etliche politische Entscheider aus der Zeit zu den Umständen befragt, in fast jeder Sitzungswoche des Bundestages. Darunter den heutigen Regierungschef Olaf Scholz, damals Vizekanzler, und Altkanzlerin Angela Merkel. Sie berichtete im Dezember 5 Stunden lang, wie der Afghanistan-Abzug 2021 aus ihrer Sicht gelaufen war und äußerte sich dabei auch selbstkritisch.
Zweite Chance für den Sprung ans Gymnasium. Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen können heute in Baden-Württemberg einen sogenannten Potenzialtest schreiben. Wenn sie ihn bestehen, dürfen sie aufs Gymnasium gehen, auch ohne Empfehlung aus der Grundschule. SWR-Reporterin Nicole Freiler erklärt den Ablauf.
Der sogenannte Potenzialtest ist ein Bestandteil der neuen Grundschulempfehlung, die die grün-schwarze Landesregierung wieder eingeführt hat. Wie viele 4. Klässler heute den freiwilligen Test schreiben, ist laut Kultusministerium vorab nicht bekannt. Der Test dauert 60 Minuten und besteht aus 3 Teilen: Deutsch, Mathematik und Aufgaben zum logischen Denken. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Stein sagte, sie hoffe, dass der Test wirklich Potenziale von Kindern zeige, dann sei er eine echte Zusatzchance, das Gymnasium besuchen zu dürfen. Entwickelt wurde der Potenzialtest vom Institut für Bildungsanalysen. Dieses war auch für den massiv kritisierten Leistungstest Kompass 4 zuständig. Die verbindlichere Grundschulempfehlung ist Teil der großen Bildungsreform, auf die sich Grüne und CDU nach langem Ringen geeinigt hatten.
Am Landgericht Rottweil beginnt heute ein Prozess gegen einen Waffenhändler. Der Mann kommt aus dem Kreis Tuttlingen. Er soll bei seinen Geschäften gegen mehrere Gesetze verstoßen haben. SWR-Reporter David Zastrow.
Schon im März 2024 hatte die Polizei rund 1,5 Tonnen Munition und über 1000 Waffen und Waffenteile des Händlers sichergestellt. Sie hatte ihm außerdem seine waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen. Die Waffenbehörde Speichingen hatte zuvor die Polizei um Amtshilfe gebeten. Der Grund: bei dem Mann könne es sich um einen sogenannten Reichsbürger handeln. Im vergangenen Sommer hatte die Polizei dann nochmal das Geschäft und die Wohnräume des 56-Jährigen in Aldingen und im Schwarzwald-Barkreis durchsucht. Wieder hatte sie dort Schusswaffen, Munition, verbotene Gegenstände und Böller gefunden. Seither ist der Mann in Haft. Ein Urteil wird Ende März erwartet.
Ein bewaffneter Mann wollte die Polizeiwache in Linz am Rhein stürmen, womöglich um Menschen zu töten. Deshalb muss er sich heute vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Jessica Pfeiffer berichtet.
Im September war der 29-Jährige mit einer Machete bewaffnet in die Polizeiwache Linz gelaufen und wollte offenbar die dort anwesenden Polizeibeamten töten. Den Angaben zufolge konnte er in der Sicherheitsschleuse isoliert werden. Dort schlug er mehrfach auf Glasscheiben ein. Später wurde er von Spezialkräften überwältigt. Nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte sich der Mann über das Internet radikalisiert und sympathisierte mit der Ideologie der Terrorvereinigung Islamischer Staat. Demnach wollte er die Polizisten töten, weil sie für eine Gesellschaftsordnung stehen, die nicht seinen religiösen und weltpolitischen Vorstellungen entspricht. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und Sachbeschädigung vor.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Cem Özdemir ist noch ein paar Wochen Bundesforschungsminister und als solcher informiert er sich heute über das Arktis-Forschungsschiff Polarstern 2. Das soll in einer Werft in Wismar gebaut werden und 2030 fertig sein. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems befürchtet, dass das allerdings etwas spät sein könnte.
Da ist es wieder. Das von der Regierung viel beschworene Deutschland-Tempo. Schlappe 5 Jahre soll es dauern, dann hat die deutsche Wissenschaft ihr neues Aushängeschild. Die Polarstern 2, Nachfolger des legendären Forschungseisbrechers Polarstern 1. Das klingt nur leider cooler, als unser Planet in Zukunft sein wird. Denn der Klimawandel ist in vollem Gange, die Durchschnittstemperatur längst höher als gut für uns ist und schon jetzt hat das ewige Eis mehr Löcher als der sprichwörtliche Schweizer Käse. Und by the way, die Schweizer selbst könnten ihren Gletschern bald auch Lebewohl sagen. Stellt sich also die Frage, welches Eis soll 2030 unser toller Eisbrecher noch brechen? Oder tut es bei der dünneren Eisdecke nicht auch ein Ruderboot? Grönland gehört bis dahin vielleicht auch schon längst den USA und ist vollkommen abgetaut. Da könnte die Polarstern 2 dann als umfunktioniertes Kreuzfahrtschiff ankern und superreiche Touris könnten sich mit Blumenketten behängen lassen und dann heimische Kokosnüsse ausschlürfen und die Mangoplantagen vor Ort bewundern. Insofern hätte Forschungsminister Cem Özdemir jetzt noch die Gelegenheit, schnell ein paar Animationsräume, Spielsalons und Schiffsbars in die Polarstern-Baupläne einzuzeichnen. Denn diese Zukunft lässt sich wahrscheinlich eh nur alkoholisiert ertragen.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.